Vielen lieben Dank, ihr Lieben, und einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Sehr eindrücklich, Henrik, was du da erzählt hast, mal so vorweggeschickt. Das nehme ich schon mal mit für mich. Aber es kommt auch noch was, also das muss ich ja nicht ausschließen. Ich habe heute, wir feiern gleich Abendmahl, ich habe einen Gedanken, den ich mit euch teilen möchte. Und der uns eigentlich förmlich in die, das soll die Einflugschneise sein für das Abendmahl. Das mag ich immer ganz gerne verbinden, weil das Abendmahl an sich ja auch schon Predigt ist. Aber ein Gedanke vorweggeschickt, ein kleiner Nadelstich ist es heute, ein kleiner Impuls, ein Nadelstich, kein Vorschlaghammer. Ja? Und zwar dreht sich dieser Nadelstich um die Jünger, ganz besonders um einen Jünger. Wir wissen, viele von uns wissen, Jesus ist durch Galiläa gezogen und hat angefangen, so zu Beginn seiner Wirkungszeit, seine Jünger zu sammeln, ja, seinen Jüngerkreis aufzubauen. Das waren verschiedene Leute, verschiedene Typen auch. Jetzt soll es mal um einen gehen. Und zwar um Levi. Levi ist gar nicht so der ganz bekannte Jüngername, also nicht so bekannt wie Johannes oder Jakobus oder Simon, Petrus. Ja. Und Levi war auch tatsächlich kein Jünger wie viele andere. Und ich möchte die Bibelstelle, wo Levi zum Glauben kommt, wo er Jesus nachfolgt, möchte ich mal kurz vorlesen. Ist wie so oft bei Jüngerberufung ganz schlicht und einfach erzählt. Aus Matthäus 9. Und als Jesus von dort wegging, das bezieht sich noch auf den Ort, auf die Geschichte davor, diese Geschichte, wo man so einen Gelähmten durchs Dach gelassen hat und so, das hat Jesus gerade erlebt, und auch einige Jünger. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen. Der hieß Levi. Und er sprach zu ihm, also und Jesus sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. So einfach ist es. So einfach ist Nachfolge. Scheinbar. Levi war ein besonderer Mann. Wie gesagt, vorher werden schon andere Jünger berufen. Sagen wir mal Andreas und Jakobus und auch Simon. Also Jesus war gerade dabei in seiner Mission, seinen Jüngerkreis zusammenzustellen. Und Levi ist deswegen besonders, weil er einen besonderen Namen trägt. Levi war ein alter jüdischer Name, ein hebräischer Name, der auf die, den Begriff haben viele von euch schon mal gehört, der auf die Leviten zurückgeht. Die Leviten des Alten Testaments, ja, also Levi, Leviten. Die Leviten waren ja der Stamm, der da dazu beauftragt wurde, den Tempeldienst zu versehen. Also zumindest als es den Tempel dann irgendwann gab, den ersten Tempel. Davor war es der Stamm, der sich um die Stiftshütte und um den Gottesdienst und so weiter gekümmert hat. Ja? Alle anderen Stämme hatten ja ein Landstück bekommen. Und die Leviten waren der Stamm, der ganz besonders mit der Gottestreue, mit der Bewahrung des Glaubens und das waren so ein Stück weit die Wächter des Glaubens. Also sie haben die Aufgabe, alles, was sich um Gottesdienst, um Glaube dreht, das im Auge zu behalten und das zu beschützen und zu bewahren. Ja, das war der Name Levi. Also das war ein sehr bedeutungsvoller Name. Und dieser Levi, jetzt lesen wir hier, dass Levi am Zoll sitzt. Jetzt wissen wir schon aus allen anderen Bibelstellen, dass Zöllner wohl es nicht so ganz hoch angesehen waren, denn es heißt ja immer, die Sünder und Zöllner. Jesus ruft die Sünder und Zöllner. Also die Sünder, das ist ja irgendwie so ein Sammelbegriff, aber Zöllner müssen wohl irgendwie ganz besonders nochmal im Fokus gestanden haben, weswegen auch immer, kommen wir gleich ein bisschen zu, aber dass immer genannt wird Sünder und Zöllner, also waren sie besonders schlimm, dass sie nochmal extra genannt werden müssen. Levi war ein Zöllner. Und jetzt muss man wissen, wenn jemand Zöllner werden wollte, dann hat er dieses Amt nicht einfach zugesprochen bekommen, sondern er konnte sich dieses Amt, er konnte sich eine Zollstation kaufen von den Römern. Ja, die Römer waren ja darauf bedacht, Zolleinnahmen zu akquirieren. Und dafür haben sie Leute gesucht, die diese Zollstation besetzen. Und das lief natürlich so, dass Leute, die vorbeikamen, Händler und so weiter, dass sie Zoll bezahlen mussten, vielleicht ähnlich wie heute, da gibt's ja auch Zollgebühren und so, aber dass es eben nicht dabei blieb, das kennen wir auch von Zachäus-Geschichte und so, sondern dass die sich über den Zoll hinaus, den sie dann an die Römer abgeben mussten, für ihre eigene Tasche erwirtschaftet haben. Ja? Also von den eigenen Leuten, oft armen Leuten, Händlern, ja, Unterschichtsleute, von denen haben sie sich, von diesen Leuten haben sie sich die eigenen Taschen voll gemacht. So, und man kann davon ausgehen, dass Levi einer war, kein nicht reich geboren war oder so, sondern wer so eine Zollstation haben wollte, der musste erstmal ordentlich investieren. Ja, also das war eine große Investition. Man wusste zwar, wenn du erstmal so eine Zollstation hast, dann kannst du dir die Taschen auch richtig voll machen, aber um dir so eine Station leisten zu können, musst du erstmal irgendwie das nötige Geld aufbringen. Und es ist nicht ganz gesichert, aber es ist durchaus wahrscheinlich, dass Levi dafür sein Land verkauft hat. Und jetzt kommen wir nochmal auch vom Alten Testament her. Wir wissen, wie wichtig ein Stück Land, ein Stück heiliges Land für einen Israeliten war. Ja? Und wenn er dieses heilige Land verkauft, um ausgerechnet von diesem Geld eine Zollstation zu kaufen, mit der er förmlich sagt, Leute, ich kann mit dem heiligen Land, hört mir auf damit, ich kann und will damit nichts mehr zu tun haben. Ich mag wohl Levi heißen und ich werde auch weiterhin mit Levi unterschreiben, aber dieser Name bedeutet mir nichts mehr. So. Meine Abstammung, meine Vorfahren, die Wächter des Glaubens, die ganz besonders irgendwie mit Gottvertrauen ausgestattet und bedacht wurden, es bedeutet mir nichts mehr. So. Das war Levi und dieser Levi sitzt am Zoll, an der Zollstation. Man könnte eigentlich sagen, mehr als von Levi, mit diesem Namen und dann ein Zöllner werden, mehr kann man seiner Entfernung zu den jüdischen Wurzeln und zu Gott, zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, mehr kann man dieser Entfernung gar nicht Ausdruck verleihen. Das ist ja kein heimlicher Akt, sondern er sitzt öffentlich am Rand der Stadt. Und damit sagt er der ganzen Welt, ich pfeife auf alles, was Glaube ist. Also in der Jugendsprache würde es heißen, ihr könnt mich alle mal. So. Ja? So muss man es sagen. Levi war ganz weit weg, ewig weit weg. Und er hat sogar gesagt, ich möchte, dass alle Welt es sieht. Ja? Es kann jeder sehen und hören, ich bin ab jetzt Zöllner und Zolleinnehmer. Ich gehöre zu den Römern. So. Wie haben wohl die anderen Jünger reagiert, die Jesus schon bei sich gesammelt hatte? So eher frommere Leute, die auch in die Nachfolge gefunden haben und auch noch finden mussten, aber die er schon bei sich hatte, die jüdisch groß geworden sind. So ein Jakobus oder Johannes, also das waren fromme Leute, die wussten sehr wohl, die kannten das Alte Testament, sie hatten ihren Glauben, ihren jüdischen Glauben und dann sind sie Jesus nachgefolgt. Wie werden diese Leute wohl, die Jesus im Schlepptau schon hatte, wie werden diese Leute darauf reagiert haben, als Jesus tatsächlich die ersten Schritte Richtung Zollstation macht? Vielleicht werden, ich weiß es natürlich nicht, es steht auch nirgendwo, aber ich kann mir vorstellen, dass sie so zueinander gesagt haben, ey, der wird doch jetzt wohl nicht, der sammelt doch Leute, die dafür offen sind, die für Gott und Glaube offen sind, der wird doch jetzt wohl nicht zu diesem Levi da vorne gehen, oder? Das wird er doch wohl nicht machen. Ich kann mir vorstellen, Die Städte waren ja nicht ewig groß damals. Die kannten diesen Levi sehr wohl. Vielleicht wurde so mancher schon selber von Levi mal über den Tisch gezogen, als sie selber am Zollhaus waren. Und zu diesem Levi geht Jesus jetzt hin. Vielleicht hätten sie selber lieber den Impuls gehabt, am liebsten würde ich mal zu diesem Levi hingehen und ihm sagen, Freundchen, Gottes Gericht wird dich treffen. Du hast unser Volk verraten, du hast Gott selbst verraten, du hast dein heiliges Stück Land verkauft, was willst du noch? Und er macht sich lächelnd die Taschen voll. Vielleicht wäre das eher die Reaktion von so manchem Jünger gewesen, dich wird Gottes Gericht treffen. So. Er sitzt in aller Öffentlichkeit und lacht sich eins. Und, das lesen wir hier, so schlicht, fast schon provokant schlicht und einfach, gerade mit dieser Geschichte. Und Jesus sah ihn am Zoll sitzen, sprach zu ihm, folge mir, und er stand auf und folgte ihm. Diesen Levi, sagt Jesus, folge mir nach. Du sollst dazugehören. Du, der förmlich in die Welt schreit, ich will nichts mehr mit Gott zu tun haben. Ich will gar nicht. Also es ist nicht so, dass ich nicht könnte oder dass ich mein Bestes versucht habe. Nein, ich will gar nicht und jeder soll es wissen. Und diesem Levi sagt Jesus, ich will dich dabei haben. Gnade sagt, Gnade, das ist Abendmahl, Gnade sagt, ich will dich dabei haben. Ich will dich dabei haben. Gnade geht immer einen Schritt weiter als die Sünde oder die Entfernung, die ein Mensch empfindet. Ja? In Römer 5 steht das so großartig. Da steht, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade übergroß geworden, also übermächtig geworden. Also wo die Sünde echt schon krass war, ist die Gnade noch ein bisschen krasser gewesen. Ja, wo die Sünde tief und echt verletzend war, ist die Gnade noch ein bisschen tiefer gegangen. So. Das ist Gnade. Das ist die Jüngerschaft. Das ist schon in den ganzen Berufungsgeschichten eine Form von Gnade. Ich will dich dabei haben. Egal, woher du kommst. Egal, was für Wurzeln du hast oder wie du zu diesen Wurzeln stehst. Egal, ob du fromm groß geworden bist oder ob du aus der totalen Gottesferne kommst. Inklusive einem, ich will überhaupt nicht glauben. Selbst du bist gemeint. So, selbst die Gnade ist für dich da. Und wir feiern gleich Abendmahl. Und ich glaube, dass irgendwo dazwischen, zwischen sagen wir mal, Johannes, Jakobus und so fromme Leute, dass irgendwo dazwischen bis hin zu einem Levi, die ganz große Entfernung zu Gott, dass irgendwo dazwischen wir sitzen. Da könnten wir sagen, da gehöre ich auch rein. Vielleicht empfinde ich mich im Moment eher bei Johannes und Jakobus irgendwie, ich gehöre dazu, ich bin fromm, ich weiß, dass ich ein Sünder bin, ja, das wusste jeder fromme Mensch von damals auch. Auch die Pharisäer und Schriftgelehrten hätten niemals gesagt, wir sind perfekt. Sie wussten, dass sie auf Erbarmen und auf Gnade angewiesen sind. Und das wussten die frommeren Jünger auch. Vielleicht sagt ihr das, damit kann ich mich eigentlich ganz gut identifizieren. Läuft eigentlich insgesamt bei mir. Und vielleicht gibt es aber auch Leute, die sagen, ach, wenn ich mal ehrlich bin, ich schaue jetzt mal nicht nur zurück auf meine Woche oder auf die letzten Wochen, sondern sagen wir mal auf dieses Jahr. Dieses Jahr neigt sich ja dem Ende entgegen. Vielleicht sagt jemand von euch, wenn ich auf das Jahr gucke, ja, ich war irgendwie in Gemeinde, ich war Kontakt, ich habe mitgearbeitet, aber irgendwie war ich weit weg. Weit weg. Das gibt's. Aber das ist, wenn jemand das sagt, auch nicht schlimm. Es ist nicht das Ende, weil wir wissen, Jesus hat die Gnade, die noch ein Stück weiter geht. Noch ein Stück weiter geht als die Entfernung, die wir selbst zu Gott empfinden. Wie feiern wir gleich Abendmahl? Wie feierst du gleich Abendmahl? Ich habe gesagt, das ist ein kleiner Nadelstich. Keine Vorschlaghammerpredigt, sondern ein kleiner Nadelstich. Und ich glaube, dass Gnade ein kleiner Nadelstich ist. Das Kreuz ist nur ein kleiner Nadelstich in der Geschichte dieser Welt. Mit dem Kreuz wurde schon so manches Mal wie mit einem Vorschlaghammer umgegangen. Wir jagen jetzt durch die Welt und wir machen alles neu und alles anders und manchmal mit sehr viel Leid und sehr viel Unrecht verbunden. Das Kreuz ist ein Nadelstich. Wer Jesus in seinem Herzen hat und diese Gnade in Anspruch nimmt, diesen Nadelstich, der geht ja nicht in sein Leben raus und sagt, ab jetzt ist alles in Ordnung und Friede, Freude, Eierkuchen und ich habe nichts mehr, was mir Probleme macht. Aber er hat einen Ort des Friedens in sich. Und dieser Friede darf sich und will sich ausbreiten im Leben. Und mit diesem Gedanken möchte ich uns alle einladen, Abendmahl zu feiern. Ein kleiner, aber entscheidender Nadelstich, kein Vorschlaghammer. Gnade für uns, nicht nur für Levi, sondern für uns alle. Aber wenn diesem Levi, dann auch jedem von uns. Ja, dann auch jedem von uns. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Denn dieser Levi, bei Markus, im Markus-Evangelium heißt er noch Levi, wird doch eine ganz große Nummer, weil aus diesem Levi Matthäus wird. Er kriegt einen neuen Namen und schreibt das Evangelium nach Matthäus. Vielleicht wusstet ihr das schon, vielleicht auch nicht. Also er lässt sich finden und bekommt einen Auftrag und wird dann am Ende doch eine ganz große Nummer. So kann eine Lebensgeschichte auch enden und verändert werden. Also Gnade und mit diesem Gedanken, mit diesem Nadelstich gehen wir jetzt ins Abendmahl. Ich möchte gern beten. Jesus, du weißt ja, wie wir gerade so unterwegs sind. Du weißt auch, wie wir seit längerem unterwegs sind, wie unser Jahr, das jetzt langsam zu Ende geht, eigentlich so war. Du lässt dich ja nicht blenden von dem, was wir tun, wo wir hingehen, welche Veranstaltungen wir besuchen. So gut das ist, so wertvoll das ist, aber du guckst auf das, was wirklich da ist, wofür unser Herz schlägt, wofür unser Herz auch nicht schlägt. Wie weit wir entfernt sind, das weißt du ja alles. Die brauchen wir das ja nicht vorzuenthalten. Aber du lädst uns bei aller Entfernung lädst du uns ein und gerade mit aller Entfernung lädst du uns zu dir selbst ein. Immer wieder, und das feiern wir im Abendmahl. Dieses Zurückkommen dürfen, dieses Wiedergefunden werden, diese Gnade, die über unserem Leben steht, die Gnade, die noch ein bisschen größer, noch ein bisschen tiefer und stärker ist und die ein entscheidender Nadelstich auch in unserem Leben sein will und sein soll und die sich ausbreiten möchte. In dieser Gemeinde, in unserem Leben, in dieser Welt, wir sind ja noch nicht fertig. Danke, dass wir bei dir willkommen sind. Mit jeder Sünde, mit jeder Entfernung, mit jeder bewussten Ablehnung auch, mit jedem Ich will gar nicht, das hat Levi damals auch gesagt. Mit diesem Ich will gar nicht gehst du trotzdem auf uns zu und sagst, aber ich will dich. Danke, dass sich diese Liebe füllt und treibt und dass es diese Liebe erreichen will und kann. Du sagst, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist das Jahr 2022 von dir her. Du wirst nicht abweisen, auch den Entferntesten nicht. Und in der Stille bringen wir all das, was wir dir sagen wollen und zu sagen haben, im Blick auf unser Herz, im Blick auf unser Ja, du hörst uns.